Max Mutzke ist als Musiker ein Grenzenüberschreiter. Er macht Pop, er macht Jazz, Soul, Funk, alles durcheinander. In Deutsch singt er, in Englisch in den tollsten und unterschiedlichsten Besetzungen. Morgen Abend ist er Gast beim Holiday Jump. Das ist das große Geburtstags-Open-Air der SWR Big Band zum 75. Geburtstag auf dem Killesberg in Stuttgart. Heute ist er zu Besuch bei uns. Guten Abend, Max Mutzke.
Hallo, sehr, sehr nett, dass ich bei euch sein darf. Vielen Dank.
Danke fürs Dabeisein. Bevor wir auf dieses Geburtstagskonzert morgen gucken, ich habe ja Ihre Vielfalt als Sänger erwähnt. Was hören Sie denn eigentlich für Musik an so einem Tag wie heute, an so einem Dienstag zum Beispiel?
Also heute proben wir mit der SWR Big Band. Da höre ich jetzt gerade meine Musik und zwar live gespielt von den Besten vom Südwesten. So kann man es ja wirklich sagen, was für eine unglaubliche Band das ist, mit der wir ja da morgen auftreten. Aber sonst bin ich ja jemand, der sehr viel mehr Wortbeiträge hört. Also ich höre, wenn ich Radio höre, tatsächlich Sendungen, wo es ums Wissen geht. Eine meiner Top-Favoriten ist SWR Wissen, kein Witz, das ist etwas, oder SWR Leute. Und ganz viele Wissensnachrichten, Podcasts oder auch wirklich aus der Wissenschaft Dinge, das interessiert mich einfach total, weil ich ja den ganzen Tag irgendwie mit Musik beschäftigt bin. Ich komme gerade jetzt aus Bad Hersfeld da oben, da haben wir eine Riesenshow gespielt und dann ist man den ganzen Tag mit Musik umspült, auch dann bis spät in die Nacht gespielt und die Leute wollten einen nicht mehr gehen lassen und das ist dann irgendwie so tagtäglich so und dann bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich nicht noch Musik hören soll während meines Alltags und daher, wenn es aber dann zu Musik kommt, dann bin ich manchmal so ein bisschen scheuklappenmäßig, dann höre ich sehr, sehr gerne die Musik, mit der ich aufgewachsen bin, also von der ich geprägt wurde, von, um mal bekannte Leute zu nennen, von James Brown über Tracy Chapman, von Etta James, vielleicht mal Eric Clapton oder sowas. Und ich bin da, glaube ich, ganz froh, dass ich viele Kinder habe, die alle einen eigenen Kopf, ein eigenes Herz und einen eigenen Geschmack haben, der mich auch sehr, sehr beeinflusst. Also ich kriege die neue Musik eigentlich über meine Kinder mitgespielt.
Können Sie denn auch gut mit Stille?
Ja, kann ich auch sehr gut. Also wenn ich, wobei, vielleicht ist das gar nicht so, weil es ist schon so, wenn ich ins Bett gehe, dann höre ich total gerne, dann mache ich diesen Timer zum Beispiel für einen Wissenspodcast nochmal auf 10 Minuten und schlafe dabei dann auch wirklich ein. Also vielleicht kann ich mit Stille gar nicht so viel. Ich muss, glaube ich, schon immer irgendwie was in der Hand haben. Also mit Stille meine ich so gar nichts machen. Ich lese dann zum Beispiel total gerne, wenn ich jetzt nichts höre, dann lese ich. Also das ist ja Stille auf eine Art, aber ich muss was tun. Also ich sitze nicht da und starre an die Decke. Das schaffe ich nicht.
Gibt wahrscheinlich auch mit 5 Kindern in ganz verschiedenen Altersklassen selten echte Stille.
Ja, aber wir hatten es vorher gerade davon auf dem Weg hierher, dass natürlich die Tour oder jetzt auf Tour zu sein, was ich ja tatsächlich das ganze Jahr bin, dadurch, dass ich in ganz vielen verschiedenen Inkarnationen spiele, Sie hatten es ja vorher schon angesprochen, dass es mich in vielen Stilrichtungen gibt und es gibt eben Konzerte mit einer Mariali Pacheco, einer kubanischen Jazzpianistin, es gibt mit der SWR Big Band, es gibt mit großen Orchestern Konzerte, mit meinem Jazz-Trio, mit einem Streichquintett, also da fallen mir gleich noch 4, 5 weitere Besetzungen ein, mit denen ich regelmäßig abwechselnd spiele. Diese Woche habe ich jetzt 5 Shows mit 5 verschiedenen Besetzungen. Das bedeutet ja trotzdem für mich, dass ich dann von Projekt zu Projekt mit dem Auto fahre und da für mich bin. Also ich habe da schon so eine Me-Time und das ist schon, da kann ich schon selbst bestimmen, fahre ich mal rechts ran, trinke ich einen Kaffee, gehe ich nochmal kurz spazieren, fahre ich durch, fahre ich früher los, fahre ich später los. Also das schätze ich schon sehr und ich kenne viele Musiker, die sagen, das Tourleben ist für die, also wenn es Musikerinnen oder Musiker sind, die Familie zu Hause haben, dann empfinden die das Tourleben, obwohl das sehr viel Arbeit ist, tatsächlich entwickelt man enorme Urlaubsgefühle oder kann man dabei entwickeln, wenn es einem denn gut geht, wenn man eine gute Truppe um sich herum hat. Das ist auch das Allerwichtigste, dass man mit Leuten unterwegs ist, die einem sehr wohlgesonnen sind, die man mag, mit denen man sich gut versteht. Aber daher heißt es, wenn ich zu Hause bin, dann ist richtig Action, absolut, mit 5 Kindern total. Wie gesagt, völlig verschiedene Altersklassen. Ich habe Kinder, die haben das Abitur hinter sich, es geht jetzt mit dem Studium los oder mit der Ausbildung. Es gibt Kinder, die sind noch nicht mal aus der Kita raus. Also da ist also alles dabei und deswegen ist da totale Action, aber das brauche ich. Das ist wirklich mein Lebenselixier.
Also die Tour als Insel der Ruhe. Sie machen ja schon sehr lange Musik, seit Ihrem 6. Lebensjahr. Auf die große Bühne sind Sie 2004 getreten, da sind Sie für Deutschland angetreten beim Eurovision Song Contest und seitdem geht es eben quer durch die Musik. Woher kommt diese Lust an der Vielfalt?
Also ich hatte gestern Das ist ein totaler Zufall, dass wir uns heute darüber unterhalten. Ich hatte gestern mit meinem Manager ein Gespräch darüber, dass ich auch gesagt habe, boah, weil ich hatte davor ein großes Festival mit ein paar tausend Leuten gespielt und habe gesagt, dass mir das auch so viel Spaß gemacht hatte. Und zwei Tage zuvor hatte ich einen ganz kleinen Jazzclub gespielt in Konstanz, im Kulturladen. Oder so ein Club, wo wirklich nur wenige hundert Leute reinpassen und die dann alle stehen und so weiter. Das Publikum ist dann auch sehr, sehr unterschiedlich. Also auf dem Festival, als wir es vor 5.000, 6.000 Leuten gespielt haben, waren ganz viele Leute unter 18 auch da oder sagen wir mal bis maximal 30. In diesem Club waren sie zwischen 30 und 45, 50. Und gestern haben wir eben Bad Hersfeld gespielt, da waren die Leute, würde ich sagen, von 50 aufwärts bis vielleicht sogar 75, weil es dann auch bestuhlt war. Wenn ich in der Elbphilharmonie spiele, habe ich anderes Publikum, als wenn ich in der Batschkap in Frankfurt spiele. Und ich finde, wir haben darüber gesprochen, dass es eben Künstlerinnen und Künstler gibt, die sind, vielleicht, wenn man das mit dem Sport vergleichen will, Menschen, die dann 100-Meter-Sprinter sind. Und denen reicht dann ein 100-Meter-Sprint und den machen sie dann 10-mal im Jahr an großen Wettbewerben und dann sagen sie, da sind sie dann auch wahnsinnig gut drin, aber das ist auch deren Comfortzone und die machen dann nur den 100-Meter-Sprint. Und ich gehöre wahrscheinlich, sagte gestern mein Manager, du gehörst ja halt zu den Athleten, die so Zehnkämpfer sind. Die sind nicht zufrieden, wenn sie nur einen 100-Meter-Sprint machen oder einen halben Marathon. Die müssen noch schwimmen und Rad fahren und dann müssen sie eigentlich noch das machen und so. Und das merke ich bei mir schon. Also ich spreche, wenn ich artgerecht gehalten werden soll, dann brauche ich sehr viel mehr als nur eine Richtung. Also wenn ich mich entscheiden müsste, kleine Jazzclubs, Philharmonien oder große Festivals, ich könnte es wirklich nicht. Ich könnte es nicht.
Neigt denn das Musikbusiness dazu, einem diese Vielfalt so ein bisschen abzugewöhnen, um einen besser vermarkten zu können, um zu sagen, das ist dein Ding hier?
Sie werden lachen, aber genau so ist es. Also wir hatten oft die Diskussion, auch in früherer Zeit mit Produzenten zum Beispiel. Da ging es dann darum, hey, willst du dich nicht mal entscheiden? Auch gerade, wenn es Englisch oder deutschsprachig sein soll, da muss man sich doch mal entscheiden können. Und ich hatte schon wirklich vor 20 Jahren oder vor ja, knapp 20 Jahren gesagt, ich glaube, ich habe mich entschieden, mich nie entscheiden zu wollen, weil das fände ich mir gegenüber ganz unfair, weil ich halt nicht aus dieser, ich würde damit eingehen. Ich würde tatsächlich unglücklich werden, wenn ich jetzt mich auf eine Sache konzentrieren sollte. Aber natürlich ist es schon so, also es kostet auch einen Preis. Also zum Beispiel, wenn ich dann mit einer Jazzband auf Tour gehe, mit einem Jazz-Trio zum Beispiel, dann kommen natürlich weniger Leute, weil da steht dann Jazz drauf. Das ist für viele so, ich gucke mir kein Jazzkonzert an. Und dann spielst du aber mit einer anderen Band, die sehr poppiger ist und dann fühle ich mich auch total wohl, aber ich denke mir dann trotzdem musikalisch, könnte da eigentlich noch mehr drin stecken oder könnte man noch mehr rausholen. Machen wir aber nicht, weil wir dieses Festival spielen. Dann halten wir es musikalisch ein bisschen anders. Und das heißt, ich bin nicht ein Udo Lindenberg, wo die Leute genau wissen, wenn Udo Lindenberg auf die Bühne kommt, dann haben sie den Typen mit dem Hut, haben sie bei Max Mutzke auch, aber die haben dann nicht den Udo Lindenberg, der sich auch oft neu erfunden hat, aber er bleibt sich doch lange Zeit immer sehr, sehr treu. Und bei mir ist das so, bei mir weiß man nicht, was es gibt. Man weiß aber im besten Fall, dass es sehr gut ist. Darauf lege ich sehr Wert. Also ich bin ein Live-Künstler. Ich bin kein Album-Performer. Ich bin kein sonst irgendwas. Ich bin ein totaler Live-Künstler. Das ist mein ganz großes Steckenpferd. Und da habe ich auch das Gefühl, da machen mir nicht viele was vor. Und da fühle ich mich extrem in der Komfortzone. Aber dann spielt es auch keine Rolle, ob ich viel mehr in die Richtung Jazz gehe, in die Richtung Klassik oder ob es eben poppiger wird, ob es sehr viel souliger wird, ob wir einen Mix draus machen, ob es eine Big Band ist oder ein Orchester. Das spielt dann für mich gar keine Rolle, weil ich mich eben in allem sehr ausleben kann. Aber ich habe das große, große Glück eben mittlerweile mit Truppen auf der Bühne zu stehen und auch mit Crews unterwegs zu sein, die wirklich, wirklich zu den allerbesten gehören. Also das wird man morgen wieder mit der SWR Big Band sehen. Es gibt einfach nicht vieles, was dem das Wasser reichen kann. Und das ist so da, wo ich mich natürlich ganz, ganz glücklich schätzen darf, dass ich mich mit diesen Menschen auf der Bühne treffen darf.
Zur Ergänzung, Sie tragen jetzt gerade auch natürlich einen Hut. Den haben Sie
das
auf dem
stimmt,
Kopf.
Aber das liegt so ein bisschen daran. Normalerweise würden Sie mich jetzt, im Büro ist es eigentlich untypisch, aber ich bin gerade hergelaufen vom Parkplatz und die Sonne knallt und ich habe so wenig Haare auf dem Kopf, dass mir meine Hautärztin zu Recht gesagt hat, das Hut. Wichtigste ist, mit dem Eincremen, also Sonnenschutzfaktor zu nehmen, eine Kopfbedeckung zu tragen, weil das echt, der Winkel, mit dem da die Sonne auf den Kopf knallt, ist so ungünstig, dass man das schützen muss.
Sieht aber auch sehr gut aus, muss man dazu sagen.
Vielen Dank, ich mag es auch. Ich muss auch ehrlich sagen, ich mag auch alle Fotos mit Hut mehr und auch die, weil ich habe ja auch in bestimmten Formaten mal den Hut nicht an. Und dann muss ich immer sagen, nee, ich mag mich mit Hut, aber dann doch auch ein bisschen mehr, auf Bildern zumindest.
Sie haben Ihre Liebe zu live angesprochen, live auf der Bühne zu stehen, morgen eben mit der SWR Big Band. Was ist das Besondere an diesem Ensemble jetzt zum 75. Geburtstag? Was macht die SWR Big Band in dieser Version aus für Sie?
Also da kann ich wirklich sagen, ich bin ja der Künstler und da bin ich unglaublich dankbar dafür. Ich bin fast stolz darüber, dass ich ja der Künstler sein darf, der am allermeisten mit dieser Band spielen darf. Und die SWR Big Band war 4-mal insgesamt für den Grammy nominiert. Die haben vor wenigen Jahren den ersten Grammy auch wirklich erhalten. Die haben dann auch in New York eine ganze Woche gespielt, 2 Shows am Tag ausverkauft. Die haben in London gespielt. Die sind wirklich mit krassen Leuten unterwegs und die gibt es eben seit 45 Jahren. Nein, es ist nicht die Originalbesetzung, das kann ich sagen. Aber es sind wahnsinnig gute Leute dabei. Die gehören halt einfach noch, man muss es einfach sagen, zu den allerbesten Big Band Bläsern und Bläserinnen. Wir haben auch manchmal auch eine Bläserin dabei. Da gibt es ja tatsächlich in der Big Band Welt gar nicht mal so viele. Aber es ist eine wahnsinnige Band und wir waren ja letztes Jahr auf der größten Big Band Tour, die in den letzten Jahrzehnten überhaupt in Deutschland stattgefunden hat. Wir haben 35 große Shows gespielt, von Liederhalle, Jahrhunderthalle, Meistersingerhalle, also große Locations gespielt und hatten fast alles ausverkauft oder es war, wenn es nicht ausverkauft war, sehr voll. Das war ein ganz großer Erfolg für uns alle. Wir haben über 50.000 Tickets verkauft. Wir werden nächstes Jahr wieder auf Tour gehen, weil es eben so erfolgreich ist. Wir werden es noch größer machen. Wir werden noch mehr Konzerte spielen, auch ins Ausland gehen. Wir sind eine sehr eingespielte Truppe. Ich kenne nicht nur alle beim Namen längst, sondern man begrüßt sich schon seit Jahren mit Umarmung. Man hat die Telefonnummer voneinander. Man nimmt den einen mit zur Show. Man nimmt den anderen mit nach Hause. Also da gibt es eine ganz große Verbundenheit. Hans-Peter Zachari, der Manager der Band, ist, würde ich eher sagen, ein richtiger Freund geworden mittlerweile. Also da ist eine sehr hohe Vertrautheit da. Und die liegt natürlich daran, dass uns sehr vieles verbindet. Wir sprechen alle Schwäbisch hinter der Bühne. Das ist ja auch mal das Beste. Wenn du die Jungs auf der Bühne siehst, dann denkst du, die können aus New York kommen oder aus New Orleans oder wo auch immer her. Und hinter der Bühne schwätzen sie alle Schwäbisch. Ja. Also es ist so richtig großartig, weil das ist sehr bodenständig. Das muss ich an der Stelle auch sagen. Wir haben ja in diesem Pop-Genre, in dieser Welt natürlich auch Momente, da hat das nicht viel mit Bodenständigkeit zu tun. Das ist dann schon Rock'n'Roll und dann auch mal so Star-Appeal-mäßig. Aber das ist bei der SWR Big Band halt einfach gar nicht der Fall. Es sind einfach ganz normale Jungs. Wenn die hier mit dem Schubkarren draußen rumlaufen würden, könnte man sich vorstellen, es ist halt der Hausmeister oder der Gärtner, aber es ist halt der krasse Saxophonist. Also das ist schon was Besonderes. Und diese Bodenständigkeit auf der Bühne ist sie halt trotzdem auch da, weil die sich so krass fokussieren auf die Essenz, auf die es ankommt. Und das ist eben dieses enorme Zusammenspiel, den Groove, den Sound. Und also ich bin die ganze Zeit, wenn ich mit den Jungs spiele, bin ich einfach nur im siebten Himmel, weil ich denke, das ist ein so großes Geschenk für mich in meiner Karriere. Und dass das wirklich seit vielen Jahren eine wegbegleitende Band ist und das wahrscheinlich auch noch viele Jahre sein wird und wir wahrscheinlich auch nochmal Schritte gehen, die es eben schon dann sehr lange in Deutschland so in der Größe nicht mehr gab. Und das macht mich dann schon sehr glücklich.
Wie ging das los? Wie haben Sie sich gefunden?
Es gab ein Projekt, es gab einen Liedermacher, einen unglaublich bekannten, der aus dieser Mannheimer Gegend kam, Edo Zanki, der ganz viel die Soul Welt in Deutschland absolut beeinflusst hat. Also die Söhne Mannheims sind voll von Edo Zanki beeinflusst und ganz eng mit dem gewesen. Der ist ja leider gestorben. Aber als er noch lebte, gab es ein Projekt von der SWR Big Band, das hieß Die Besten aus Südwesten. Und da war dann Gregor Meile dabei, ich war dabei, eben Edo Zanki war dabei. Es gab so ein paar Leute, Fola Dada, ein paar Acts, ich glaube Fool's Garden und noch andere Leute, die alle eigentlich aus dieser südwestlichen Ecke kommen und eben in der Öffentlichkeit stehen. Und wir haben dann ein Projekt gemacht, da ging es dann auch um so Mundart-Album. Und also das war die erste Berührung damals. Und dann haben wir uns so hier getroffen, wo ich jetzt auch gerade stehe in diesem Büro. Und da haben wir gemerkt, das funktioniert total gut. Und dann haben wir mal irgendwann ein Konzert gemacht mit ein paar Songs als Gastmusiker. Dann haben sie gesagt, hey, wir arrangieren da mal mehr. Und so wuchs das dann zusammen. Und wir haben aber schon beim ersten Mal gemerkt, wir sollen so schnell wie möglich, sollten wir uns eigentlich wiedersehen, um das auszubauen. Und mein großes Anliegen war es, und das habe ich auch umgesetzt, das war so die Arbeit, die ich mit der SWR Big Band durchgegangen habe. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, wir brauchen keinen Dirigenten, wenn ich auf der Bühne stehe. Das möchte ich alles selber machen. Wir brauchen keinen, der die Ansagen macht. Das will ich alles selber machen. Wir machen keine Pausen während der Show, weil ich wollte dieses ganze Verstaubte, was so eine Big Band manchmal naturgemäß mitbringt, das wollte ich abschaffen. Ich wollte, dass die Big Band mutiert, wenn sie mit mir spielt, also ich rede ja nur von dem Moment, wenn ich mit denen die Bühne teile, dass sie zu einer modernen, Rhythm and Blues, R&B-Band zu einer Brassband werden und auch die Arrangements eben nicht Fly Me to the Moon oder sonstige Frank Sinatra-Sachen spielen, sondern ganz andere Dinge auf die Bühne bringen. Und das ist, glaube ich, das macht es auch so erfolgreich, weil die Leute kommen da rein und haben das Gefühl, das ist eine Mischung zwischen Prince, zwischen James Brown, von Bruno Mars bis, also nicht, dass wir die covern, aber diese Energie, die wir da haben und die Art von Musik, da hat es Beyoncé-Momente, Ray Charles-Momente dabei, aber halt mal eine Covernummer, aber auch eben sehr, sehr viele eigene Songs, die von unglaublichen Typen auch arrangiert wurden. Mit Jörg Achim Keller und Thorsten Maas gehören auch zu den besten Arrangern, die für alle großen Big Bands in Deutschland schreiben. Und auch die haben für uns die Arrangements geschrieben und das hörst du halt. Es ist an allen Stellen einfach extrem abgecheckt.
Wie fühlt sich das denn an, so eine Big Band im Rücken zu haben? Auch mit der, sag ich mal, mit der Erfahrung einer kleinen Besetzung. Wie ist das, wenn so eine Big Band hinter einem ist? Die ist ja körperlich zu spüren, diese Energie.
Das ist voll so, da haben Sie total recht. Also es gibt auch Sängerinnen und Sänger, die das auch schon probiert haben und dann sowohl die Big Band als vielleicht auch die KünstlerInnen, die vorne standen, gemerkt haben, das war das erste Mal und das letzte Mal, weil die kommen da nicht dagegen an, weil das sie einschüchtert, weil das Organ dann nicht passt, weil die Energie, also es ist ja, du kannst ja mit einem Mikrofon alles machen, du kannst ja einen Sänger oder eine Sängerin, die das nicht tragen können, so laut machen, wie du willst, du kannst sie ja vorne hören, aber es geht um eine Attitude, es geht um eine krasse Körperspannung. Ich finde, das Spielen mit einer Big Band ist wie im Boxring stehen, es ist ein bisschen wie Nahkampf, also man bewegt sich auch so, man hat eine ganz andere Spannung im Körper, man ist so voll on, weil jedes Zucken mit meinem Körper ist für die, weil wir keinen Dirigenten haben, abgesehen von morgen. Morgen wird es einen Dirigenten geben, der aber bei meinen beiden Songs, wenn ich spiele, tatsächlich nichts machen wird, weil er weiß, wer ich bin und wie ich es mache und hat gleich gesagt, Max, ich lass dich da in Ruhe, mach du das, du hast da Erfahrung genug. Aber für mich ist dieses, und das macht die SWR Big Band natürlich, das Vielspielen mit dieser Truppe auch so, dass ein leichtes Schulterzuckern oder Zucken oder mit dem Finger ein Zeichen geben, da weiß die ganze Big Band sofort, wir wiederholen den Teil oder das Publikum singt jetzt, wir gehen runter oder wir müssen abgehen oder ich zeige auf eine Person und dann steht diese Person auf und gibt mir das geilste Solo, was ich dann in dem Moment haben will, das macht es eben so aus. Also, das ist der große Unterschied zu einer kleinen Band, dass man so ein tatsächlich physisch spürbares Brett hinter sich hat. Also, ich sag das immer, das fühlt sich manchmal so an, wenn die Big Band loslegt, als würde man in einem Hafen sitzen und ein Schiff kommt da reingefahren, bricht durch die Mauer und zieht am Nebelhorn. Also die Leute, dass sie nicht so mit wehenden Haaren davor sitzen, ist echt alles. Man hat immer das Gefühl, wenn man ins Publikum guckt, müssten doch die ganzen Perücken wegfliegen. Aber es ist, der Kleber ist zu gut wahrscheinlich. Naja, das ist schon wirklich, was man physisch spürt. Aber das macht es für mich auch aus. Also ich mag ja diese physische Power auch körperlich. Ich mag das total.
Max Mutzke ist unser Gast vor 8 hier in SWR Kulturabend. Herr Mutzke, Sie leben in Köln und im Schwarzwald. Im Schwarzwald sind Sie groß geworden, da leben Sie auch noch. Das ist der Lebensmittelpunkt. Wie steckt der denn in Ihnen, der Schwarzwald?
Der kommt bei mir aus allen Poren raus. Also der Schwarzwald, das ist für mich ja, das ist ja immer das Spannende. Man hat ja einmal die Attitude der Menschen, die dort leben, weil ich da geboren bin und geprägt bin von den Menschen. Gleichzeitig in einer Familie aufgewachsen bin, die nicht von dort stammt und auch ganz andere Wurzeln hat, auch ganz andere Energie hatte. Meine Mutter war Schauspielerin, mein Papa ist jetzt 82 Jahre alt, war bis vor wenigen Wochen noch Gynäkologe, ist selber Schlagzeuger, hat eine Band. Wir hatten einen großen Proberaum im Haus. Wir waren immer schon die sehr, sehr bunte Familie. Unser Pfarrhaus, in dem wir aufgewachsen sind, das sich meine Eltern damals gekauft haben, also ein katholisches Pfarrhaus. Wir sind protestantische Familie, wir haben aber als protestantische Familie sind wir im katholischen Pfarrhaus groß geworden. Also es war eine Villa Kunterbund, das Pfarrhaus Kunterbund war das. Also wir hatten immer den Sonderstatus und gleichzeitig gehörten wir, weil wir da alle geboren sind, total dazu. Also es war eine sehr spannende Mischung, aber gleichzeitig ist natürlich mein soziales Netz so eng geflochten, so krass zusammengewachsen, ein ganz enges Netz. Ich kann nicht tief fallen. Also wenn irgendwas ist, ich habe zu jedem Problem in meinem Leben, ob das ein technisches Problem ist, ein Fahrzeugproblem, irgendwas am Haus oder auch wirklich was mit der Familie, gesundheitliches Problem, ob es die Trennung war zu der Mama meiner Kinder. Ich habe zu allem Themen eine Telefonnummer oder eine Freundin, ein Freund, den ich sofort besuchen kann, der sofort auf der Matte steht, das prägt mich natürlich total. Und dann bin ich jemand, der immer was machen will. Also ich wollte immer, alle meine Hobbys haben immer mit Adrenalin zu tun gehabt und das kannst du im Schwarzwald natürlich wahnsinnig gut machen. Also du kannst da Motocross fahren und Gleitschirm fliegen und klettern gehen. Wir waren sehr viel klettern und solche Sachen, viele andere Dinge mehr. Das heißt, ich habe mir den Schwarzwald auch sehr zu eigen gemacht. Also mich hat es nie gestört, dass ich ländlich wohne. Ganz, ganz im Gegenteil. Ich habe immer gesagt, ich möchte da nie wegziehen. Das habe ich schon damals gesagt, bevor ich eine Familie gegründet habe, bevor ich meine Karriere starten durfte in der Öffentlichkeit. Ich habe nur das große Glück, dass ich viel weg muss. Das ist natürlich auch ein großes Privileg. Ich bin halt viel unterwegs. Mittlerweile leben wir in der Patchwork-Familie, was wunderschön ist, abgesehen von der Trennung, die sehr hart war. Hat sich das alles, ist alles an seinen Platz gefallen. Wir sind mit Bonus-Mamas und Bonus-Papas und Geschwister, die dazugekommen sind. Entweder hat sie jemand mitgebracht oder es wurden neue Kinder geboren. Wir sind ein Riesenhaufen, aber wir verbringen richtig viel Zeit miteinander, also sowohl im Schwarzwald als auch in Köln. Wir wandern mit der ganzen Patchwork-Familie immer von einem Ort zum anderen und versuchen das auch so oft wie möglich zusammen zu sein. Und das nicht nur in den Ferien oder an Geburtstagen, sondern auch viel im Alltag. Also das, für mich ist der Schwarzwald schon extremst wichtig. Und ich fahre ja ehrenamtlich Pistenraupe im Schwarzwald. Ich lebe auf 1000 Meter. Das ist halt auch so ein Ding. Du gehörst halt voll dazu. Und wenn die Leute mich im Schwarzwald in meinem Dorf, da leben 40 Einwohner, also nicht 40.000, 40.
40.
Mhm. Wenn die Leute mich da ansprechen, dann sagen die nicht, kann ich ein Autogramm haben, sondern die sagen, Max, kannst du mal den Hänger leihen oder kannst du mal helfen, das Holz abladen oder kannst du den Radlader hochfahren, ich brauche nachher noch ein paar Steine holen oder so. Also es ist ein ganz anderes Leben. Die wissen alle, was ich mache, die kennen mich auch alle aus dem Fernsehen, die kennen mich zum großen Teil natürlich auch schon viel früher. Für die bin ich immer Smaxle, immer noch der Max, der ich immer war, aber gleichzeitig natürlich auch ein spannender Typ, weil er viel unterwegs ist. Also ich nehme so das Beste von allem mit, habe ich das Gefühl. Ich sehe das als ganz, ganz großes Privileg. Ich gehe jeden Tag sehr dankbar für dieses Leben ins Bett.
Sie werden nach dem Hänger gefragt, Sie haben auch einen Hänger natürlich.
Ich habe natürlich einen Doppelachser mit Kippbrücke, klar, selbstverständlich.
Was eine Frage.
Das ist ja fast eine Beleidigung.
Die Musik, haben Sie gesagt, hat in Ihrem Leben eine Rolle gespielt. Ihr Vater, der Schlagzeuger, es gibt diesen Probenraum. Wann war Ihnen denn klar, Musik ist meins dafür und davon will ich leben?
Also ich hatte ganz früher als Kind das große Glück, dass mein Papa ganz viel mit mir an Konzerte gefahren ist, also mit der ganzen Familie. Wir leben ja in diesem Dreieck zwischen Zürich, Basel und Freiburg. Und deswegen konnte man immer innerhalb von einer Stunde entweder in der Roten Fabrik oder im Kaufleuten sein oder im Jazzhaus, am Zeltmusik Festival in Freiburg, wo auch immer. Und da waren wir ganz oft als Kinder. Mein Papa hat, wie gesagt, die eigene Band gehabt. Wir hatten einen Proberaum zu Hause. Das heißt, für mich war auch das ganz normal, dass immer aufgebaute Instrumente bei uns zu Hause standen. Der Proberaum war auch nicht im Keller. Der war oben im Dachstuhl mit Alpensicht in diesem kleinen Ort. Es war eh alles wahnsinnig malerisch. Das war alles sehr freundlich und wahnsinnig gemütlich. Und dann gab es viel Live-Musik. Und ich hatte als Kind einen Moment im Jazzhaus, ich hatte eine Band auf der Bühne gesehen und habe einfach denen zugeschaut, ich war ja da oft, ne, und habe dann einfach immer so zugeschaut mit dem Inneren, mit der tiefen Überzeugung, ich gucke dem zu, weil ich es ja später auch mache. Nicht, ich würde das gerne machen, was der macht, sondern, so macht der oder die das, so muss ich das dann später machen. Also ich hatte so eine ganz klare Vorstellung, das ist mein Leben da. Das Schöne ist ja, also als ich dann 16 wurde, und dann 2 Jahre lang Musik beruflich gemacht habe. Ich habe, bevor ich das Abitur gemacht habe, erstmal mit der Hauptschule aufgehört, dann 2 Jahre Musik gemacht, beruflich in der Jazz- und Rockschule in Freiburg 1 Jahr, dann nochmal 1 Jahr privat. Da habe ich dann gemerkt, ey, Musik ist nicht selbstverständlich das, mit dem du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Ich sehe da ganz viele Leute, die können es nicht und ich habe auch schon keinen Bock mehr mit 16, weil es wurde zum Zwang. Und dann wollte ich es eigentlich nicht mehr machen und dann ist diese Naivität zurückgewichen und plötzlich war man mit diesem Leben konfrontiert und dann habe ich das Abi noch nachgeholt. Es hat 5 Jahre gedauert mit mittlerer Reife und die Schule besuchen und dann das Abi machen und so weiter. Und dann kam eben die Castingshow, die damals Stefan Raab gemacht hat, zu der ich ja überredet fast schon gezwungen wurde mitzumachen, weil ich nie bei einer Castingshow teilnehmen wollte. Das war aber mein allergrößtes Glück natürlich, da mitzumachen. Dann ging das alles von vorne richtig los und zwar mit Vollgas. Und dann kam die Musik wie so ein Tsunami in mein Leben zurück. Und ich bin nur auf dieses Surfbrett gestanden und habe mich auf diese Welle gestellt und bin mitgesurft. Und die läuft noch. Die Welle war nach dem Grand Prix fast ganz zu Ende. Ich bin auch mehrfach vom Surfbrett runtergefallen, aber ich habe es immer wieder geschafft, draufzustehen und eine kleine Welle wieder mitzunehmen und irgendwann es zu schaffen, wieder in ein richtiges Fahrwasser zu kommen. Also, aber wie gesagt, mein Werdegang war früher davon überzeugt zu sein, ich werde auf der Bühne stehen und heute bin ich es zum Glück und ich spiele wirklich genau auf diesen Bühnen, regelmäßig, auf denen ich früher die Leute betrachtet habe, von denen ich es mir abgeschaut habe. Von Bill Evans über Miles Davis, von Herbie Hancock über, also ich habe Miles Davis nicht live gesehen, aber ich wollte sagen, das sind so meine Idole damals gewesen.
Ich muss gerade nochmal ordnen, also diese Castingshow führte zu ihrer Teilnahme am Eurovision Song Contest, oder Grand Prix, genau, wie er ganz früher geheißen hat. Das war während des Abi, das sie ja gemacht haben, weil sie das Gefühl hatten, vielleicht klappt das mit der Musik doch nicht. Und dann hat es aber geklappt, dann konnten sie davon leben. Aber das Abitur haben sie trotzdem zu Ende gemacht, in dieser Fahrstuhlzeit.
Ja.
Wild.
Tatsächlich, ja, tatsächlich. Also das war so, dass ich ja dieser Castingshow, bei Castingshows ja damals, Sie können sich daran erinnern, die hatten ja nicht einen wirklich guten Ruf in Deutschland. Das lag an wenigen Personen, die da in den Jurys saßen, die meiner Meinung nach wie vor einfach ein extrem schlechtes Image diesen Castingshows, die es ja auch nie geschafft haben, eine geile Castingshow zu machen. Die haben eine unterhaltende Castingshow gemacht, aber da kam ja nichts dabei raus, was wirklich Relevanz hat. Das muss man ja ganz klar sagen. Also die Leute, die da gewonnen haben in anderen Castingshows, die waren meistens, haben die noch nicht mal eine erste Tour gemacht, weil es niemanden außerhalb des Fernsehens interessiert hat. Das lag natürlich an den Leuten, die da auch in den Jurys saßen, die einfach keinerlei Gefühl hatten, keine Empathie, kein Gespür für das, was es braucht, um jemanden zu finden, der die Menschen wirklich berührt. Und bei Stefan, der hat 3 Castingshows in seinem Leben oder 4 gemacht und davon sind die Leute hängen geblieben. Also Stefanie Heinzmann ist wahnsinnig viel unterwegs, Lena Meyer-Landrut hat den Grand Prix gewonnen. Die hat sich jetzt ein bisschen zurückgezogen, soviel ich weiß. Und mich gab es eben. Und da hatten Musiker und Musikerinnen ganz anderes Vertrauen zu Stefan Raab als zu den anderen Castingshows. Aber ich habe der Sache an sich nicht getraut, weil ich ja schon 2 Jahre lang beruflich Musik gemacht hatte, habe ich gedacht, vielleicht scheitert es auch an mir selbst. Vielleicht bin ich nicht dafür gemacht, das so zu machen. Ich mache es jetzt, solange es funktioniert. Und dann werde ich wieder was studieren. Und deswegen habe ich halt gesagt, ich muss das Abitur fertig machen. Und nach meinem Grand Prix-Auftritt war der Tag darauf, waren wir dann in Deutschland angekommen. Ich bin abends zu Anke Engelke in eine Late-Night-Show. Die hatte sie gerade, hat Harald Schmidt aufgehört. Anke Engelke hatte die erste Late-Night-Show. Und dort waren zu Gast Stefan Raab und ich, aber auch Pastewka und Sting. Und ich saß mit diesen Persönlichkeiten auf der Bühne nach meinem Grand Prix-Auftritt, war total fix und alle. Und bin nachts nach der Show von Köln in den Schwarzwald gefahren worden, bin morgens um 3 Uhr irgendwas angekommen, habe mich für 3 Stunden ins Bett gelegt und hatte am nächsten Morgen meine erste Prüfung, Sport praktisch. Ich bin noch nie so langsam gelaufen, ich bin noch nie so wenig weit gesprungen, ich hatte noch nie so eine Plauze in meinem ganzen Leben, weil wir saßen ja nur Backstage wochenlang und haben Süßigkeiten gemampft, da konntest du ja nicht widerstehen, das war ja Schlaraffenland überall. Naja, dann habe ich diese Prüfung gemacht und dann hatte ich noch 6 Wochen Zeit, meine schriftlichen Klausuren vorzubereiten und dann haben wir richtig Gas, also ich mit ganz all meinen Schulkameradinnen und Schulkameraden Gas gegeben und dann haben wir fürs Abi gelernt, das Abi gemacht und dann haben wir erst ein Album produziert und sind dann erst nach 8 Monaten mit einem neuen Album raus.
Es gab dann, Sie haben es beschrieben, diese musikalische Delle und dann ging das immer weiter bergauf. Heute treten Sie international auf mit den verschiedensten Bands, morgen mit der SWR Big Band. Wie erden Sie sich denn heute in diesem verrückten, wilden, adrenalinvollen Leben, das Sie beschrieben haben?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube erstmal, also die erste Gefahr, richtig den Kontakt zum Boden zu verlieren, die wäre am Anfang gewesen, weil ich von 0 auf 100, das ging einen Tag. Also ich bin ja zur Castingshow gefahren, wurde dort im Fernsehen gezeigt, dann wurde ich ins Recall eingeladen, hatte ich meinen ersten Auftritt, bin die erste Woche weitergekommen und schon am nächsten Tag haben mich Leute überall angesprochen. An einer Autobahnraststätte in der Stadt in Köln. Und da war ich so total überrascht, dass Menschen ja im Fernsehen so viele Menschen sehen. Und trotzdem erkennen sie den einen, den sie gestern mal zwischendurch irgendwie für 3 Minuten wahrgenommen haben, auf der großen Schillerstraße in Schildergasse in Köln. Und wo man denkt, so krass, dass die mich da. Also, das heißt, ich habe plötzlich gemerkt, wow, die Leute sprechen mich an. Da konnte man noch keine Fotos übrigens machen, keine Selfies machen. Es gab nämlich keine Smartphones zu der Zeit. Aber man wurde halt angesprochen auf ein Autogramm oder Glück. Wünsche wurden einem zugerufen oder so. Also es war schon wirklich crazy. Dadurch, dass ich aber parallel noch jede Woche in die Schule gegangen bin, ich habe hier abgewechselt. Castingwoche, da war ich 2-3 Tage in Köln, aber die anderen 2-3 Tage war ich in der Schule. Und das war natürlich auch ein extremes Pensum, was man da war. Das sind 500 Kilometer auseinander. Da hatte ich keine Zeit abzuheben, weil in der Schulklasse war ich einer der Schüler, die da sind. Und natürlich fanden die es alle total crazy, dass das gerade parallel passiert, aber eigentlich mussten wir alle fürs Abi lernen. Wir hatten keine Zeit für das, ne? Also das heißt, da konnte ich nicht abheben. Dann habe ich das große Glück gehabt, schon Jahre vor meiner Karriere eine ganz tolle Frau kennenzulernen, die Nasu, mit der ich auch 4 Kinder habe, die jetzt meine beste Freundin ist. Wir sind als Liebespaar nicht mehr zusammen, aber wir sind ganz, ganz eng befreundet. Aber sie hat diese Karriere auch am Anfang mitgemacht. Und das heißt, ich hatte eine feste Partnerin auch. Das ist ja was ganz, ganz Wertvolles. Wertvolles, dass man eben nicht dann auch plötzlich in diese ganzen Versuchungen gerät, die einem sich da auftun. Also man war so sattelfest. Dann hatten wir zu Hause im Schwarzwald, weit weg von allen Medien. Und ich hatte das große Glück, mit Stefan Raab auch jemanden zu haben, der mich relativ schnell verstanden hat und gesagt hat, nee, Max, du bleibst im Schwarzwald, weil alles andere würdest du nicht überstehen. Also die Großstadt ist für dich nichts. Du brauchst deine Ruhe im Schwarzwald. Das heißt, es haben auch mehrere Leute an einem Strang gezogen, dass man diese Bodenhaftung nicht verliert. Und dann habe ich ja eine große Familie und die haben einen relativ schnell auf den Boden geholt, wenn sie irgendwelche Allüren gespürt hätten. Und heutzutage ist es genau das Gleiche. Nach unserem Interview gleich, nach der Probe mit dem SWR, fahre ich sofort in Schwarzwald zurück, obwohl ich ja morgen wieder in Stuttgart sein muss. Aber ich werde heute noch Rasen mähen, ein bisschen Holz hacken, mit Nachbarn noch irgendwo ein Bier trinken, Feuer machen und morgen entspannt wieder nach Stuttgart kommen und dann die Show spielen. Ich glaube, das ist die Quintessenz von dem, was für mich wichtig ist, um einfach zu merken, wo ich herkomme und was wichtig ist.
Darf man heute Abend bei der Trockenheit Feuer draußen machen im Schwarzwald?
Also es gibt tatsächlich, wir haben so einen kleinen, eine unglaubliche Aussicht in dem Dorf, in dem ich lebe. Das ist so ein kleines, ganz alter Carport, der ist so zum Tal geöffnet, auf so einem Kiesplatz in so einer kleinen Feuerschale. Da brennt immer das Feuer, jeden Tag.
Dann ein fröhliches Feuer heute. Zum Einschlafen heute Abend einen schönen Wissens-Podcast, eine gute Nacht. Und dann morgen einen tollen Auftritt mit der SWR Big Band auf der Open-Air-Bühne am Killesberg in Stuttgart. Gibt noch ein paar Karten, da muss man allerdings ein bisschen fix sein. Vielen Dank für Ihren Besuch als unser Gast vor acht hier in SWR Kultur am Abend. Max Mutzke.
Ich danke Ihnen. Alles Gute euch. Dankeschön.